Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 24. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer zugeschaltet, aus der Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzlebel.
Ja, Frau Kneißl, es stehen heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Aber zunächst, die medialen Stürme rund um Ihren Umzug nach Russland haben sich ja ein wenig beruhigt. Sie sind jetzt seit, ich glaube, über 3 Wochen vor Ort. Sie sind viel an der Universität und bauen die Denkfabrik Gorki auf. Können Sie uns vielleicht zu Beginn ein wenig berichten, wie Ihre Projekte laufen und wie es sich so in der schönen Zarenstadt lebt? Haben Sie sich gut akklimatisiert, Frau Kneißl?
Ja, ich habe das große Glück, dass noch kein Dostojewski-Wetter herrscht, wie man hier den Nebel und Dauerregen von St. Petersburg nennt. Aber Dostojewski-Zeit, es eignet sich gut zum Schreiben. Noch herrscht hier ein wunderbarer Spätsommer. Es ist sonnig, das Laub verfärbt sich und diese herrlichen Parkanlagen sind einfach ein Traum. Man kann hier auch gut mit Hunden leben. Also ich habe zwar keinen Garten, aber vor der Tür ist ein wirklich schöner Park und wir gehen spazieren und das ist, Hunde sind ja keine Klimakiller. Man wird nicht angesprochen, wenn man mit Hunden unterwegs ist. Also es lebt sich, der Alltag beginnt seinen Lauf zu nehmen. Ich lerne auch lernen. Ich mache es einfach. Es ist sozusagen learning by doing, mit dem Auto durch die Stadt zu kurven, um an die Universität zu kommen. Ohne Stau brauche ich 20 Minuten, aber das ist eigentlich nur um Mitternacht der Fall. Was diese Woche auch mehrfach sich so ereignete, weil ich erst gegen 23 Uhr unser Büro verließ. Wir sind, wie gesagt, wirklich in der völligen Aufbauphase. Wir haben ein schönes, aber völlig leeres Gebäude, das wir jetzt mit Leben, mit Menschen, aber auch mit Möbeln füllen. Und das ist sozusagen der Anfang. Ich bin physisch gelandet hier am 8. September, dann ging es am 10. gleich nach Vladivostok. Und vor genau einer Woche bin ich wieder zurückgekehrt nach St. Petersburg, also in meiner Wohnung bin ich jetzt seit genau einer Woche und auch die letzten Kartons ausgeräumt, Vorhänge werden gerade aufgehängt, also es geht voran. Und ich betrachte es als ein wirklich großes Privileg, in dieser schönen Stadt leben zu dürfen, wenn man es etwas ironisch auf den Punkt bringen darf. Es ist kein Sarkasmus schwingt damit, sondern es ist ein großer Funken Ehrlichkeit und etwas Ironie dabei, wenn ich sage, St. Petersburg erscheint mir wie eine Art Naturreservat europäischer Kultur und europäischen Lebens. Also die banal, aber wichtig, ich kann hier als Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit durch einen Park gehen. In den meisten deutschen und österreichischen Städten und auch in Frankreich war das früher schon nicht mehr möglich, aber dass ich durch einen Stadtpark von Wien gehe, also das würde ich nicht mehr machen. Das würde ich seit bald 20 Jahren nicht mehr machen. Aber das war vor 30 Jahren noch möglich. Und hier kann ich wirklich überall unterwegs sein. Ich fühle mich als Frau sicher. Habe noch überhaupt keine Zeit gehabt, jetzt wirklich die großen Museen zu besuchen. Die hatte ich vor rund 8 Jahren einmal besucht, als ich hier als Touristin war, und dann bei 2, 3 Besuchen später war es noch möglich. Aber vor 2 Tagen an der Universität, nach einem Gespräch mit dem Rektor, lud er mich ein, die Wohnung von Dmitri Mendelejew zu besuchen. Das ist ein Teil des Hauptcampusgebäude. Und Dmitri Mendelejew war sowohl Chemiker als auch Ökonom und ein großer Pionier in der Grundlagenerforschung der Chemie, hat eigentlich, wenn man so will, diese Disziplin auf völlig neue Grundlagen wirklich gestellt. So hieß auch sein wesentliches Werk, das er veröffentlichte. Und Dmitri Mendelejew wohnte an der Universität, er hatte dort seine Wohnung. Und wenn man dieses Museum besucht, Es sind wirklich alle Möbel noch da, der Schreibtisch mit Fotos der Familie, mit seinen Lieblingsbüchern, Alexandre Dumas, Jules Verne, war ein begeisterter Leser dieser Abenteuer- und Science-Fiction-Romane, auf Französisch las er sie selbstverständlich. An der Universität St. Petersburg wurde im 19. Jahrhundert waren die Unterrichtssprachen Russisch, teilweise manches wurde in Latein auch gelesen, Deutsch und Französisch. Also man konnte hier in 3-4 Sprachen Wissenschaft betreiben, Wissenschaft vermitteln. Und ich sehe es wirklich als ein großes Privileg, hier sein zu dürfen, weil es ist ein riesen Kontrast zum Libanon. Ich habe knapp 16 Monate im Libanon verbracht. Und der Alltag war äußerst mühsam. Ich genieße hier die Stromversorgung rund um die Uhr, eine heiße Dusche zu nehmen, wo der Wasserdruck im Duschhahn wirklich so ist, dass man eine Dusche hat und es nicht raustrippelt. Meine Mutter war beim Tierarzt, ich war beim Zahnarzt, aber das ist jetzt schon länger her, das habe ich vor ein paar Monaten gemacht, mal bei einem Besuch in Moskau. Und die Grundversorgung ist da, die Geschäfte sind voll, wenn immer man was kaufen will, dann kann man das kaufen. Übrigens letzte Woche am Samstag, ich habe das auf den Telegram-Kanal ja auch gestellt, war ich beim Obi Baumarkt, um hier gewisse Dinge noch für die Wohnung zu erwerben. Und eines der vielen europäischen Unternehmen, das funktioniert, also ich habe heute eine frühe Zahl gelesen, ich glaube, es haben rund 40% europäischer Unternehmen das Land verlassen müssen, allen voran die deutschen Automobilkonzerne. Aber es funktionieren viele weitere noch. Also gerade im Baumarktsektor, der mich persönlich im Moment interessiert, ist Leroy Merlin, eine große französische Baumarktkette, ist vollkommen da. Es sind viele Franzosen an sich da. Es sind natürlich auch viele österreichische Unternehmen da, das weiß man, von Raiffeisen Bank, deren Bankomaten überall stehen, bis hin zu Julius Meindl, Kornspitz, Strabag, die sehr, sehr lange mit dem russischen Oligarchen Deripaska, der ja schon länger sanktioniert war, zusammengearbeitet haben. Es gab Zeiten, da hatte Deripaska 50% Anteile an der Strabag. Ich erwähne dieses Unternehmen unter anderem, weil der Konzernvorsitzende Haselsteiner der Hauptsponsor der Partei der NEOS ist, die eigentlich im österreichischen Parlament unter anderem sehr, sehr heftig eben gegen Russland wettern und für Sanktionserweiterungen sind. Aber ihr wesentlicher Sponsor ist natürlich in Russland weiterhin mit vielen Umsätzen tätig.
Ja, Frau Kneißl, dann vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in Ihren Alltag in der Zarenstadt St. Petersburg. Und lassen Sie uns jetzt auch wie immer auf die geopolitischen Ereignisse der vergangenen Woche zu sprechen kommen. Diese Woche fand in New York die 78. UNO-Generalversammlung statt. Teilgenommen haben daran alle wichtigen Staatschefs dieser Welt und so auch natürlich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der vor Ort anwesend war. Er kritisierte vor Ort die Vereinten Nationen dafür, dass Russland trotz des Krieges in der Ukraine weiterhin an den Schaltstellen der Macht sitzt. Es gebe bei der Völkergemeinschaft immer noch einen Platz für russische Terroristen, wie er laut der Nachrichtenagentur im Vorfeld der Generalversammlung sagte. Er hat außerdem die Machtlosigkeit der UNO kritisiert und grundlegende Reformen gefordert. Und diese Vorwürfe, die hörte der russische Außenminister Sergei Lavrov nicht persönlich, denn er war während Selenskys Ansprache nicht im Sitzungssaal. Erst nachdem Zelensky die noch laufende Sitzung verlassen hatte, nahm Lavrov auf dem Sitz für den Vertreter aus Moskau Platz. In seiner Rede beschuldigte Lavrov die USA und ihre Verbündeten, sich seit dem Fall der Sowjetunion in die ukrainische Politik eingemischt zu haben und eine pro-westliche Orientierung des Landes erzwungen zu haben. Lavrov warf dem Westen zudem einen Überlegenheitskomplex vor. Von Fall zu Fall greife er selektiv auf Normen und Prinzipien zurück. ausschließlich auf Grundlage seiner engstirnigen geopolitischen Bedürfnisse, so führte es Lavrov aus. Dies habe seiner Ansicht nach zu einer Erschütterung der globalen Stabilität sowie zur Verschärfung und Entstehung neuer Spannungsherde geführt. Frau Kneißl, wie haben Sie denn die diesjährige Generalversammlung verfolgt und wie schätzen Sie auch die Aussagen von Lavrov und Selenskyj ein?
Vielleicht ganz kurz zur Geschichte der UNO-Generalversammlung. Die war an sich in den Anfangsjahren der Vereinten Nationen ein Ereignis, das wirklich Rede für Rede und Aussage für Aussage genau mitverfolgt wurde in den 50er Jahren. Also war wirklich große Aufmerksamkeit. Und dann verstummte an sich das Interesse an der Generalversammlung, außer es gab jetzt eine Rede von Hugo Chavez oder Muammar Gaddafi, der dort noch sozusagen für großen Wirbel sorgte, während er sich nach New York begab. Das waren dann die Ausnahmen. Aber es ist interessant, dass das Ereignis an der UNO-Generalversammlung jetzt im Jahr 2023 an sich wieder so auftauchen und so mitverfolgt werden, weil es ist ja doch die Weltbühne. Also dort sitzen dann 193 Staatenvertreter, theoretisch, und man spricht zur Welt. Im Fall der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz waren es viel, viel weniger als 193, also die Bänke waren leer. Aber als Präsident Biden sprach, als Selenskyj sprach, da waren die Bänke doch ziemlich voll. Und auch beim russischen Außenminister Lavrov. Diese Aufforderung von Selenskyj, die UNO ist sozusagen neu zu erfinden, wenn ich das auf den Punkt bringen darf, und Russland ist das Vetorecht, ist der Sicherheitsratssitz zu entziehen. Das waren ja also auch immer wieder Forderungen, die in den letzten Monaten aus Kiew immer wieder zu vernehmen waren. Interessanterweise ist dieser Grundtenor auch in den Reden vieler anderer Staatenvertreter gewesen. Also sozusagen die UNO muss neu erfunden werden, weil alles stillsteht und weil Russland ein Vetorecht hat. Also das hörte man an sich als eine Synthese in den Reden von vielen EU-Vertretern, interessanterweise. Also das war fast, als wäre es abgestimmt. Ja, da hat sozusagen Kiew offenbar das Lead-Management in der Gestaltung der Reden, ist mein Eindruck. Und die UNO-Generalversammlung gab Selenskyj diese Bühne, was an Verbalduellen und Hickhack jetzt zwischen den Delegationen Russlands und der Ukraine abschlief. Ja, das ist, das haben Sie in Ihren Ausführungen detailliert geschildert. Was aber vielleicht entscheidender ist, dass Selenskyj in New York diese Bühne hatte, aber in Washington diese Bühne nicht hat. Das heißt, er ist ja am Tag darauf nach Washington gereist, um dort vor beiden Häusern zu sprechen, also Senat und Repräsentantenhaus. Diese Bühne hatte er vor einem Jahr, aber die wurde in diesem Jahr verweigert mit dem Hinweis des Sprechers des Repräsentantenhauses, McCarthy. Wir haben keine Zeit. Wir sind also wirklich alle zu busy, um jetzt hier diese Sitzung einzuberufen. Man hat nicht die Zeit, das heißt, man findet nicht die Zeit. Klingelt hier gerade die schöne Uhr, die in der Wohnung ist. Und schlägt, nicht klingelt. Es schlägt, das ist eine wunderschöne alte Uhr, ja, die hier dem Vermieter gehört. Und dieses eben in Ermangelung von Zeit hat also Selenskyj in Washington keine Bühne. Und das ist, glaube ich, das viel entscheidendere seiner Reise, weil er ist doch hinübergeflogen in der Erwartungshaltung, nicht nur jetzt vor dem großen Weltforum UNO-Generalversammlung zu sprechen, das Bilder gibt, aber mehr nicht, sondern eben vor allem auch seine Forderungen neuerlich an die US-amerikanische Öffentlichkeit zu stellen, was Waffenlieferungen anbelangt. Und das ist, glaube ich, von dieser Woche her betrachtet das Entscheidendere. Und was als wesentliche Meldung natürlich durch die Schlagzeilen ging aus dieser UNO-Generalversammlungswoche, war die Aussage des polnischen Premierministers, der verkünden ließ, es war, ich weiß nicht, ob er es auch bei der Rede selbst gesagt hat, aber jedenfalls in einem Interview mit einem polnischen Medium, dass dass Polen nicht die Absicht hat, zukünftige Waffenlieferungen an die Ukraine zu schicken. Hier gab es jetzt eine Klarstellung, eine, wenn man so will, Spezifizierung dieser Aussage. Es hängt einfach damit zusammen, dass die polnischen Behörden ihr eigenes Waffenarsenal auf Vordermann bringen wollen. Polen hat große Ambitionen, zu einem der wichtigsten NATO-Staaten zu werden. Militärisch gesprochen, Ausbildung und Ausrüstungsweise. Aber das Ganze spielte sich natürlich auch ab, dass in eben dieser abgelaufenen Woche die ukrainische Regierung auch ein Verfahren gegen Polen, Ungarn und ich glaube auch die Slowakei angestrengt hat. Das waren drei EU-Staaten, weil diese nicht ukrainisches Getreide importieren wollen, um ihre eigenen Agrarmärkte zu schützen. Und dieses Verfahren vor der Welthandelsorganisation, der World Trade Organization, WTO, das hat für großen Unmut gesorgt, vor allem in Polen, sehr enger Verbündeter Kiews, mit dem Argument, hier verhalte sich Selenskyj wie ein Ertrinkender, der sozusagen jetzt seinen letzten Strohhalm erfasst. Und das ist ein derartiges Verfahren vor der Welthandelsorganisation, was vielleicht auch eine der wichtigen Aussagen dieser Woche ist, weil man daraus erkennt, dass die nationalen Interessen Polens ja dann letztendlich doch im Vordergrund stehen. Und die Landwirte Polens sind eine ganz, ganz wichtige Wählergruppe, vor allem für die regierende PiS-Partei. Also da werden jetzt andere Agenten stärker ins Gewicht fallen. Was das bedeutet für die ukrainische militärischen Nachschub und so weiter, wird sich weisen.
Mm-hmm. Ja, Frau Kneißl, über den Konflikt zwischen Polen und Ukraine kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Vor Ort möchte ich mit Ihnen aber noch über den deutschen Bundeskanzler zu sprechen kommen. Olaf Scholz war nämlich auch vor Ort, und zwar mit einer ganzen Riege von Kabinettsmitgliedern, Staatssekretären und Beauftragten. Insgesamt war er mit 11 Vertretern vor Ort. Dabei ging aber einiges schief. Eine Ministerin kam mit dem falschen Pass zum Flugzeug und verpasste daher den Flug in die USA. Und auch vor Ort zeigte die Weltgemeinschaft wenig Interesse an den deutschen Positionen zum Klimawandel und zur Geopolitik. Bei der Rede von Olaf Scholz sprach dieser vor fast komplett leeren Stuhl rein. Und auch als die Staatssekretäre von Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock zu ihrer Umweltpolitik eine Pressekonferenz gaben, ergab sich ein ähnliches Bild, um zu hören, was Anja Heiduck und die Ex-Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan zu sagen hatten. Kamen, wie die Bild berichtete, lediglich 7 Journalisten, und das waren allesamt deutsche Medienleute, die mit den Politikern von Berlin nach New York geflogen waren. Um den Schein zu wahren, sprachen Heiduck und Morgan trotzdem Englisch. Die beiden dozierten dabei eine halbe Stunde lang über Deutschlands Klimaschutzprojekte in der Welt, was aber allem Anschein nach auf sehr wenig Interesse gestoßen ist. Frau Kneißl, die Zeiten großer deutschen Außenpolitik, die sind jetzt endgültig vorüber, oder?
Zweifellos. Also alles, was hier in den vergangenen Jahrzehnten unter einem Helmut Schmidt, der auf Augenhöhe mit seinen US-amerikanischen, sowjetischen und anderen Kollegen sprach, die sind vorbei. Auch die Beziehungen, die ein Schröder weltweit geknüpft hatte, die er auch danach ja oftmals noch nützte als Altkanzler, ob es jetzt um Geiselbefreiungen oder was auch immer ging. Also da hat er ja viele diplomatische Dienste geleistet, auch als Altkanzler, weil er über diese Kontakte verfügte. Das ist vorbei. Und ich glaube nur, dass es sich noch nicht herumgesprochen hat, eben unter den Entscheidungsträgern in Berlin, weil ich habe das nicht so genau mitverfolgt, und ich musste jetzt schmunzeln, als ich ihren Ausführungen lauschte, dass im Raum nur deutschsprachige, also deutsche Medienvertreter waren, aber man Englisch sprach, um den Schein zu wahren. Das ist also, das sagt alles. Der Kaiser hat keine Kleider, Und ich habe mich auch gefreut, dass ich dieses Bild sah von Olaf Scholz vor fast leeren Reihen, nämlich am Tag 2. Er sprach am Dienstag. Vielleicht für unsere Hörer, die UNO-Generalversammlung tagt von Montag bis Samstag und da müssen irgendwie in diesen 5 bis 8 Minuten Reden alle Staatenvertreter kommen. In manchen Fällen sind es die Außenminister, in anderen die Staatspräsidenten, Kanzler, Premierminister, also wie das auch staatenpolitische Praxis jeweils ist. Und ich beispielsweise war vor genau 5 Jahren dort am Samstag, Sonnabend, ich glaube es war 17 Uhr und da sind eigentlich meistens nur mehr sehr, sehr wenige im Saal. Ich habe damals, mir war das bewusst und ich um sozusagen die noch vorhandenen Delegationen aufzuwecken, hatte ich mich damals entschlossen, auf Arabisch meine UNO-Sprache, meine Generalversammlungsansprache zu halten. Und das sorgte dann auch wirklich für ziemlich viel Furore. Aber ich erinnere mich, dass in meinem Fall am Sonnabendnachmittag, es war ein herrlicher Herbsttag, viel, viel mehr Delegationen noch im Raum waren, als es am Tag 2 für Olaf Scholz der Fall ist. Und da frage ich mich, liegt's am Kanzler oder liegt's an Deutschland? Und die Antwort, die ich habe, ist bedauerlicherweise, es liegt an Deutschland, ja. Weil wäre Deutschland jetzt noch ein wesentlicher Entscheidungsträger, ein Motor in Europa, hätte hier Angela Merkel gesprochen, nicht weil es Merkel ist. Merkels Reden waren jetzt auch nicht, also haben nie als Bombe irgendwo eingeschlagen. Aber es war doch noch Deutschland, das man sozusagen respektierte und wo man wusste, von Deutschland aus geht eine Wirtschaftskraft. Aber mittlerweile steckt Deutschland ganz, ganz massiv in der Rezession. Und es sind nicht nur die wirtschaftlichen Fakten, sondern es ist vor allem auch, dass sich Deutschland als ein Verhandlungspartner, Berlin als Forum, wo man sich trifft, mittlerweile den Platz machen musste anderen. Also da ist Budapest wichtiger geworden, da ist Ankara wichtiger geworden als eine Hauptstadt, wo man vielleicht über Diplomatie nachdenkt und diplomatische Schritte setzt, weil die Doktrin in Berlin lautet, Russland muss militärisch bekämpft werden und dazu gibt es keine Alternative. Und die andere Achse der deutschen Politik, sowohl nach innen wie auch nach außen, ist eben eine alles überschattende Klimapolitik, die deutsche Automobilindustrie mittlerweile massiv nachhaltig zerstört, die der deutschen Wirtschaft mit den Sanktionen die leistbare Energie nimmt und die an sich auch dafür sorgt, dass der Mittelstand, der ohnehin schon genug mit Bürokratie zu kämpfen hat, nun noch weitere Maßnahmen setzen muss, die für ein 50-Personen-Unternehmen nicht mehr zu tragen sind.
Ja, Frau Kneißl, und Sie hatten es jetzt gerade schon angesprochen, die wesentliche Meldung von der UN-Generalversammlung, die kam tatsächlich aus Polen, denn Polen-Präsident hat ein paar sehr spannende Sätze gesagt, die ich noch einmal zitieren möchte, nämlich im Streit um den Getreideimport rechtfertigte Andrzej Duda das Einfuhrverbot und verglich die Ukraine mit einem Ertrinkenden, der nach allem greift und auch seinen Retter ertränken kann. Und weiter sagte er, jeder, der schon einmal versucht hat, einen Ertrinkenden zu retten, weiß, dass ein Ertrinkender extrem gefährlich ist. Er kann einen in die Tiefe ziehen. Also ganz klare Worte hier vom polnischen Präsidenten Duda. Und es geht noch weiter. Sie haben es jetzt auch gerade schon ausgeführt. Polen wird tatsächlich keine Waffen mehr an das ukrainische Militär liefern. Das hat der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ausgeführt. Er sagte, ich zitiere ihn, wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir Polen jetzt mit modernen Waffen ausstatten wollen. Frau Kneißl, das sind tatsächlich brisante Entwicklungen, da Polen eigentlich immer fest an der Seite der Ukraine stand. Wie ordnen Sie denn diese Entwicklung jetzt ein?
Das ist meines Erachtens die Schlüsselaussage dieser Woche. Sie wurde sozusagen wirklich nicht im UNO-Rahmen gesetzt, sondern vor den Toren des UNO-Hauptquartiers. Aber eine wesentliche Wende, weil dieser Vergleich mit dem Ertrinkenden und auch, wie eben der polnische Politiker das formulierte, jeder, der von einem mit einem Ertrinkenden weiß und wird eben und versucht, ihn zu retten, wird auch hinuntergezerrt. Das sind schon sehr, sehr drastische Worte. Und aus einer sehr, sehr innigen Freundschaft wurde jetzt offenbar eine offene Konfrontation, was mich bestätigt in meiner Skepsis, das Wort Freundschaft zu bemühen, wenn es um internationale Beziehungen geht. Ich weiß, dass das auch für in der russischen Außenpolitik immer wieder eine wichtige Rolle spielt, das Wort eben der Freunde und der freundlich gesinnten und freundschaftlich gesinnten Staaten. Aber im allerletzten Kern geht es immer um nationale Interessen. Und die kann man zur Konvergenz bringen oder auch nicht. Und vieles hängt selbstverständlich von den handelnden Personen ab, ob hier eine gute Chemie aufzubauen ist, Vertrauen aufzubauen ist. Und ich glaube, dass man in Polen mittlerweile erkannt hat, dass Selenskyj und das um ihn verbliebene Team, wenn man das so noch kennen kann, weil ich glaube, da ist mehr eine Schlangengrube, wo jeder gegen jeden wittert und vielleicht auch vorgeht. Also wir haben ja diese vielen Säuberungswellen und ich verwende jetzt ganz bewusst das Wort Säuberungswellen. Also es waren jetzt nicht nur Entlassungen, sondern es wurde ja, also es wird gegen sehr, sehr viele vorgegangen. Mittlerweile nicht nur gegen die politische Opposition, sondern auch gegen ursprüngliche Mäzene, Sponsoren, ob jetzt Oligarchen, die Selenskyj im Wahlkampf unterstützt hatten oder andere. Und das hat sich offenbar in Warschau eben, beobachtet man das aufmerksamer als in Berlin. Und da erkennt man, dass Selenskyj einfach nicht mehr über diese Hausmacht verfügt. Ja, es geht ja auch um seine innenpolitische Rolle. Es steht nicht sein Kabinett wie ein Mann hinter ihm. Und wie es sich in der Bevölkerung erweist, das will man offenbar erst gar nicht wissen. Weil, wie ich heute Morgen kurz las, sollen die Wahlen 2024 schon gar nicht stattfinden, was wiederum von Dutzenden internationalen NGOs als verständlich erklärt wird, weil es herrscht der Krieg und da kann man nicht zur Wahlurne gehen, das wäre alles verzerrt. Und Selenskyj hat ja auch neuerlich jetzt in Washington noch klar gefordert, er bräuchte, ich weiß es nicht mehr, der Betrag waren es 5, 6, 7 Milliarden Dollar, um die Wahlen überhaupt abzuhalten. Ansonsten könnte er keine Wahlen veranstalten lassen. Das heißt, wenn der Westen nicht zahlt, wird es keine Wahlen geben, um es noch zu verkürzen. Und das alles, glaube ich, wird in Warschau vielleicht rationaler beurteilt als in Berlin oder Washington, wo man doch noch mit sehr, sehr dicken Emotionen an Selenskyj hängt. Und In Warschau stehen auch Wahlen vor der Tür, aber ich glaube, es sind nicht nur die Wahlen. Es geht schon noch darum, dass man nicht weiter in diesen Konflikt hineingezogen werden möchte, weil man ganz andere gesellschaftliche Probleme zu lösen hat und weil man auch sieht, dass die militärische Dimension der Auseinandersetzung bis jetzt nicht aufgegangen ist. Ja, also Und vielleicht noch ein Punkt als Fußnote angemerkt aus historischer Dimension. Und die Geschichte bricht ja in diesen Jahren, also 2022, 2023 bricht Geschichte aus dem 18. und 19. Jahrhundert in dieser Ecke Mitteleuropas wieder ganz, ganz heftig auf. Grenzen waren hier immer wieder fließend und verlaufend. Das war nicht nur Stalin, der Grenzen sehr willkürlich verschob nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern dass man erinnere sich an die verschiedensten Grenzaufteilungen, die St. Petersburg, Wien und Berlin vornahmen und damit sozusagen auch Polen von der Landkarte löschten, beziehungsweise, wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgehen möchte, die Union Polen-Litauen, die an sich eine wesentliche territoriale Rolle auch auf dem Gebiet des heutigen Russlands spielte. Also und da werden überall alte Erzählungen und Erinnerungen werden wach oder werden vielleicht von den einen oder anderen auch politisch stärker betrieben. Aber die Geschichte schlägt zurück.
Ja, Frau Kneißl, und es tut mir wirklich leid, aber ich muss Sie tatsächlich wieder einmal mit sehr unangenehm, ja schon fast peinlichen Aussagen unserer Bundesaußenministerin konfrontieren, denn diese hat diese Woche wirklich für Entsetzen gesorgt, als sie in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News den chinesischen Präsidenten Xi einen Diktator genannt hat. Baerbock zeichnete eine Situation, in der der Krieg mit einem russischen Sieg enden würde und sagte, dies wäre ein Zeichen für die Diktatoren dieser Welt wie Xi. Ja, dazu hat sich jetzt auch die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning zu Wort gemeldet und nennt den Fall eine schwere Verletzung der politischen Würde Chinas und eine offene politische Provokation. Frau Kneißl, Sie als ehemalige Außenministerin, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie solche undiplomatischen Aussagen hören?
Ich bin sprachlos, weil Frau Baerbock ja nicht für sich spricht. Ja, sie kann ja gerne einen Podcast machen, so wie wir es machen, und ich spreche heute nur mehr für mich. Oder sie kann unterrichten gehen, sie kann zum Atlantic Council als Special Fellow gehen und dort kann sie dann alles sagen, was sie will. Ja, da hat man dann, wenn Sie so wollen, die Narrenfreiheit, die ein akademisches Forum bietet, oder die künstlerische Freiheit sogar vielleicht auch. Ja, aber sie spricht, sie ist Organ, sie ist deutsche Bundesaußenministerin. Und wenn sie auch nur ganz kurz innegehalten hätte oder sich vielleicht danach korrigiert, ja, weil es gibt Situationen, wo einem manches über die Zunge fällt, aber man kann sich korrigieren oder man kann zumindest an seinen Sprecher vorlassen und sagen, sorry, das war missverstanden oder Übersetzung nicht funktioniert. Man kann irgendetwas tun. Das alles ist nicht passiert. Und ich darf hier antworten mit einer Zahl, die ich glaube, wir in unseren Gesprächen schon einmal verwendet haben. 40% des deutschen Automobilumsatzes sind auf dem chinesischen Automarkt. 60% von Volkswagen, dem weltgrößten Konzern vor Toyota, sind auf dem chinesischen Automarkt. Da bricht im Moment sehr, sehr viel um und ein. Aber darf ich nochmals vielleicht in Erinnerung rufen, die außenpolitischen Wenden, die unter Joschka Fischer als Außenminister stattfanden, auch ein Grüner, ja, in der Regierung Schröder Anfang der Nullerjahre. Und Joschka Fischer hat damals sozusagen eine Wolte gemacht und mitgetragen, dass die Sanktionen, die gegen China verhängt worden waren, von der EU und vor allem auch von Deutschland nach den Ereignissen von Tiananmen 1989, dazu gehörten unter anderem Waffenexportverbote. Und die sind unter einem grünen Außenminister Joschka Fischer sozusagen wieder rückgängig gemacht worden, weil Fischer als der, wurde ja oft gehandelt, als der Oberpragmatiker der Grünen, man kann es auch als Wendehals sehen, was immer er danach gemacht hat, aber es war für die Grünen in der damaligen Bundesregierung vor 20 Jahren klar, dass Deutschland den chinesischen Markt braucht. Und auch ein Joschka Fischer war kein Waisenknabe und hat teilweise harte und auch dämliche Sprüche geklopft, ja, und tut es bis heute. Aber ich glaube, so einen Spruch hätte er nicht von sich gegeben.
Ja, und wir bleiben mal in China, denn der chinesische Außenminister Wang Yi hat am Montag eine viertägige Reise nach Russland angetreten, um dort an der 18. Runde der strategischen Sicherheitskonsultation zwischen Russland und China teilzunehmen. Die beiden Staaten nähern sich angesichts der wachsenden Spannungen mit dem Westen infolge des Krieges in der Ukraine weiter an. Wang Yi bekräftigte bei seinen Gesprächen mit Lavrov die strategische Zusammenarbeit der beiden Länder sowie deren gemeinsames Engagement für eine multipolare Welt und eine gerechtere Weltordnung. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, China und Russland tragen als führende Weltmächte und ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung der weltweiten strategischen Stabilität und der globalen Entwicklung. Frau Kneißl, wie ordnen Sie denn dieses Treffen ein?
Es ist ein wichtiges Treffen, vor allem auch als Vorbereitung geplant, oder als Vorbereitung findet es statt für den geplanten Besuch von Präsident Wladimir Putin in China, der im Oktober sein wird. Wir kennen das genaue Datum noch nicht, aber es wurde vom Kreml offiziell bekannt gegeben in diesen Tagen, dass Putin nach China reisen wird. Und er hat sozusagen von Außenminister Wang Yi nunmehr offiziell die Einladung erhalten. Also das ist so der Usus. Er hat offiziell diese Einladung ausgesprochen. Präsident Putin hat sie dankend angenommen und jetzt ist sozusagen bekannt, dass er diese Reise starten wird. Und es zeigt sich bei diesen Aussagen, bei den Themen, die behandelt werden in diesen Tagen, auch wie nicht nur intensiv, sondern auch vielfältig und mittlerweile vertraut. Ich glaube, das ist der wesentliche Ausdruck. Vertraut, also voller wechselseitigen Vertrauen. Die Beziehungen funktionieren und da sind wir weit über den Begriff Freundschaft hinaus. Beide Seiten betonen ja auch immer wieder, wir haben keine Allianz, keine militärische Allianz, die gegen Dritte gerichtet ist, sondern wir arbeiten zusammen. Das sind tiefgehende Kooperationen. Wang Yi war auch zu Gast in St. Petersburg in diesen Tagen und wurde von Präsident Putin dort empfangen. Also es war mehr als jetzt nur ein Routinebesuch in Moskau sozusagen, in der Stadt der Verwaltung und der Politik, sondern es ging auch in die Stadt der Künste und der Geschichte nach St. Petersburg. Das ist etwas, was sicherlich mit viel Argwohn beobachtet wird, sowohl in Washington als auch in Brüssel. Brüssel hat sich mittlerweile völlig ins Out verfrachtet, nicht nur wegen Deutschland, sondern es gab ja auch sehr, sehr viele andere Maßnahmen, sowohl der Europäischen Kommission als auch des Europäischen Parlaments, absolut anti-China gerichtet. Und sehr, sehr viel Porzellan ist dabei zerbrochen, obwohl China gegenüber der Europäischen Union immer wirklich sehr, sehr positiv gesinnt war. Beispiel den Brexit auch mit Bedauern aufnahm. Hier ist etwas tiefer verankert, das sich nicht aufbrechen lässt, auch egal, wie die Politik abspielt. Und ich glaube, das sind ganz, ganz klare Signale, die hier vor allem an Washington gerichtet sind, weil medienmanipulativ ja immer wieder gesagt wurde, China unterstütze militärisch, finanziell Russland, was nicht stimmt und was China auch immer wieder in Abrede gestellt hat. Aber China versucht einfach in alle Richtungen und will das, Beziehungen auf gleicher Augenhöhe zu haben. Es ist China sehr wohl bewusst, dass man in Washington einen sehr, sehr schwierigen und einen sehr erratischen Partner hat, ja, egal wer jetzt dort an der Macht ist, aber es ist erratisch. Also Chinesen arbeiten gerne mit Vorhersehbarkeiten und die sind in Washington per Definition nicht gegeben. Warum? Weil sich einfach eigentlich alle 4 Jahre das System ändert, durch das Wechselspiel zwischen Kongresswahlen und Präsidentenwahlen, und man hat sehr, sehr viele gegenüber, von denen man dann nicht genau weiß, in welche Richtung läuft das Schiff. Das ist bei Moskau klarer.
Mm-hmm. Ja, und Frau Kneißl, lassen Sie uns auch einen Blick nach Aserbaidschan werfen, genau genommen nach Bergkarabach, denn dort ist es erneut zu Kampfhandlungen gekommen. Aserbaidschan wird jetzt die Antiterrormaßnahmen im Bergkarabach beenden, wenn armenische Einheiten die Kampfhandlung seinerseits einstellen und entwaffnet werden. Das erklärte der aserbaidschanische Staatschef in einem Telefongespräch mit US-Außenminister Antony Blinken. Dabei betonte er, dass Baku, also die Hauptstadt Aserbaidschans, lokale Antiterrormaßnahmen in der Region habe einleiten müssen, um Provokationen von Seiten armenischer Streitkräfte zu verhindern. Hierbei habe der aserbaidschanische Staatschef darauf hingewiesen, dass armenische Aufklärungs- und Sabotagegruppen Minen in der Region gelegt hätten, um Terrorakte zu verüben, bei denen Zivilisten sowie Polizisten getötet worden seien. Frau Kneißl, für wie gefährlich halten Sie denn die Eskalation aktuell in der Region?
Die ist in erster Linie sehr, sehr bedauerlich, was den Verlust von Menschenleben anbelangt. Es gab ja Tote nicht nur auf armenischer Seite in der Enklave Bergkarabach, die von Armenien während des Zerfalls der Sowjetunion beansprucht wurde. Also der Vorwurf Aserbaidschans ist, diese Enklave sei auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, also widerrechtlich erworben worden. Und dagegen hat Aserbaidschan immer wieder aufbegehrt. Armenien hat das historisch erklärt und Bergkarabach hat eine gewaltige Rolle in der armenischen Selbstwahrnehmung und nicht nur jetzt armenische Nationalisten, sondern es ist in Armenien sozusagen grundsätzlich ein anerkanntes Thema, dass man auf dieses Gebiet einen Anspruch hat. Also hier wird eine Territorialfrage seit mittlerweile 23 Jahren kriegerisch bestritten. Nicht die gesamte Zeit dieser 20 Jahre, aber bis 2020 war es ein eingefrorener Konflikt und damals gelang es den aserischen Truppen mit türkischer Hilfe, vor allem auch mit vielen Drohnen, also das war, wenn man so will, das erste große Drohnenübungsgelände vor neben Afghanistan, vor diesem Ukraine-Krieg. Und Aussage gegen Aussage. Hinzu ist vielleicht noch zu fügen, dass Aserbaidschan, es waren aserbaidschanische Angriffe, die auch zum Tod einer unbekannten Zahl von russischen Friedenstruppen geführt haben, die dort in diesem umstrittenen Gebiet sozusagen als ja als Monitore, als Überwachung des Waffenstillstands von 2020 arbeiten. Und sie wurden in ihrem Fahrzeug attackiert und getötet. Also Russland zahlt auch einen Blutzoll für seine Vermittlerrolle in Armenien. Vielleicht ganz kurz zur Skizzierung, wie es sich hier weltpolitisch verhält. Armenien hat traditionell die Rückendeckung von zwei wichtigen Akteuren, nämlich Russland und Iran. Und Aserbaidschan wird massiv von der Türkei unterstützt. Und mittlerweile wird Aserbaidschan auch von der EU in vielerlei Hinsicht in seinen außenpolitischen Belangen verstanden oder vielleicht auch unterstützt, weil Aserbaidschan seit Frühjahr 2022 zu einem alternativen Gaslieferanten aufgestiegen ist. Also erinnern wir uns an die Besuche von der Leyen und anderen in Baku, aserbaidschanisches Gas statt russischem Gas. Diese gesamte Thematik ist für mich vielleicht auch noch insofern, wie soll man sagen, traurig interessant, weil wie immer man jetzt armenischen Nationalismus und das alles qualifizieren will, aber die Nachfahren der Überlebenden der Massaker von 1915, für die ist Armenien als staatlicher Souverän und ihre gesamte Welt, Wahrnehmung, Rolle, es spielt hier sehr, sehr vieles hinein. Und ich habe mich in Armenien, ich war mehrfach in Armenien, ich habe viele armenische Bekannte und kenne die türkische Geschichtsschreibung wie auch die armenische Geschichtsschreibung zu 1915 und Gegenwart. Und wenn ich vielleicht kurz an das Jahr 1915 erinnern darf, damals waren Deutschland und Österreich-Ungarn mit dem Osmanischen Reich als Achsenmächte gegen die Alliierten. Das war damals auch das russische Zarenreich. Österreichische Diplomaten unterstützten oder verschwiegen vielmehr. Es war weniger eine aktive Unterstützung, aber es war ein absolutes Verschweigen und Behindern aller Hilfeleistungen an die Armenier. Also das, wo man sozusagen um humanitäre Hilfe ersuchte damals, Schiffe, die halfen, waren die Franzosen, die gar nicht so katholisch sind. Aber das katholische Österreich, damals noch Kaiserstaat, der kaiserapostolische Majestät und so weiter, ließen die Armenier wirklich absolut fallen. Und in gewisser Weise wiederholt sich hier so manches. Ja, also die Art und Weise, wie die Armenier hier sozusagen zu einer Schaubühne in den Hintergrund geraten, ist nicht uninteressant, auch vom weltpolitischen Gefüge her, weil in Jerewan auch mittlerweile ein Wettkampf zwischen den USA und Russland abspielt. Also in Jerewan wird eine der größten US-Botschaften derzeit auch gebaut oder ist bereits also vorhanden. Wir haben eine ganz, ganz wichtige armenische Diaspora in den USA, die also allen bekannt sind, die Kardashians-Schwestern, aber auch aus der Filmszene, Gulbenkian und so weiter. Also da waren da war immer wieder eine wichtige Sponsorenszene unterwegs, die auch in der US-amerikanischen Innenpolitik eine Rolle spielt. Und in Armenien haben wir derzeit wirklich eine tickende Bombe, von der wir noch nicht wissen, in welche Richtung sie losgeht. Also es ist geopolitisch betrachtet unter Anführungszeichen interessant. Es ist für die Menschen dramatisch, was sich abspielt. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Als ich letztes Jahr im Oktober in Armenien war für eine universitäre Konferenz, es waren Demonstrationen von Russen, die Russland verlassen hatten, aus welchen Gründen auch immer, die gegen die russische Regierung demonstrierten in Jerewan, wobei mir dann viele Armenier sagten, wir wollen diese Demonstrationen nicht, weil wir sind an sich mit Russland in einem politischen Gefüge. Wir brauchen Russland, wir sind ein Binnenstaat, energiepolitisch und so weiter. Und wir haben Russland sozusagen auch im Aserbaidschan-Konflikt als Partner an unserer Seite. Und wir haben im Moment in Armenien die komplexe Situation, dass dieses Land zu einem Aufnahmeland wurde für hunderttausende Russen, die Russland verlassen haben, die dort gegen Russland demonstrieren. Und an sich die armenische Bevölkerung sich in gewisser Weise an Russland hält oder nach Russland blickt, um sozusagen eine Unterstützung zu erhalten. Wir haben einen Premierminister namens Paschinyan, der vor einem Jahr zu Gast war beim St. Petersburger Wirtschaftsforum, der aber mittlerweile sehr, sehr stark gegen Moskau auch opponiert. Es in diesem kleinen Binnenland im Kaukasus mit den eingefrorenen Konflikten, nicht nur im Bergkarabach, da ist ein Mikrokosmos, in dem sich vieles bricht, was sich derzeit an weltpolitischen Auseinandersetzungen abspielt.
Ja, und mit einer tickenden Bombe ist derzeit auch der US-Präsident Joe Biden konfrontiert, denn der Überwachungsausschuss des Repräsentantenhauses plant nächste Woche seine erste Anhörung zu einem von den Republikanern geführten Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden. Die Sprecherin des Ausschusses, Jessica Collins, sagte jetzt am Dienstag, dass die Anhörung sich auf verfassungsrechtliche und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Verwicklung des Präsidenten in Korruption und Amtsmissbrauch konzentrieren werde. Und auch der republikanische Vorsitzende, den Sie vorhin schon erwähnt haben, des US-Präsidentenhauses, Kevin McCarthy, unterstützt die Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Es gebe glaubhafte Anschuldigungen, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes Hunter Biden beteiligt gewesen sei. Das sagte McCarthy in Washington. Es gehe um Vorwürfe des Machtmissbrauches, der Verschleierung und der Korruption. Sie rechtfertigen weitere Ermittlungen. Er betonte, dass er eine Kultur der Korruption entdeckt habe. Ja, Frau Kneißl, tatsächlich eine tickende Bombe, könnte man sagen, die da auf den Präsidenten wartet? Oder wie ordnen Sie jetzt dieses Verfahren gegen Biden ein?
Auf menschlicher Ebene tut mir der alte Präsident Joe Biden fast leid. Ja. Also ich sehe ihn als einen kranken alten Mann, der überfordert ist und dem jetzt sozusagen noch seine Familie auf den Kopf fällt. Das ist denn, er tut mir menschlich gesehen leid, ja. Wenn wir es zurückheben jetzt auf die politische, sachliche Ebene, dann ist das zweifellos etwas, was zu einem größeren Problem für ihn und in dieser verbliebenen Amtszeit noch werden kann. Beziehungsweise möchte er ja wirklich in den Ring steigen, gegen wer auch immer sein Gegenkandidat ist im Jahr 2024, was ich mir nicht vorstellen kann, aber gut, so ist die amerikanische Position derzeit. Und Man hat den Eindruck, dass in den USA derzeit über die Gerichte, also einerseits die 4 Anklagen gegen Kandidat Trump und auf der anderen Seite eben jetzt dieses Thema Sohn Hunter Biden, der schon seit Jahren durch nicht durch die Mainstream-Medien, aber doch durch viele andere Diskussionen geistert. Und jetzt ist mal der Anknüpfungspunkt illegaler Waffenbesitz. Aber ich glaube, es geht hier um sehr, sehr viel mehr. Es geht wirklich um die Rolle der Biden-Familie insgesamt in ihren Aufsichtsratsfunktionen, vielleicht auch Geschäftsführerfunktionen, die sie so ab 2004 in der Ukraine hatten. Und das sind alles keine Geheimnisse. Man braucht ja nur in den Organigrammen, Unterlagen diverser Konzerne nachlesen, wer hatte hier welche Funktion. Und da waren Vertreter der Familie Biden da. Und es ist kein neues Thema, das vom Himmel fällt, aber es wird jetzt sozusagen festgemacht einmal an der Problematik illegaler Waffenbesitz. Die Frage, die sich stellt, ist eine viel größere und zieht uns damit wiederum in die Ukraine-Kriegssituation.
Ja, Frau Kneißl, und lassen Sie uns vielleicht auch zum Abschluss unseres heutigen Podcasts auf einen neuen Beschluss der Europäischen Union zu sprechen kommen, beziehungsweise einen Vorschlag. Diese hat nämlich das Parlament der Europäischen Union hat am Dienstag neue Vorschriften für Autofahrer diskutiert und dabei legt die Novelle im Verkehrsrecht, die sieht laut einem Bericht des Magazins Focus Online erhebliche Einschränkungen vor, insbesondere für Fahranfänger und Senioren. Die erste große Neuerung würde vor allem Fahranfänger betreffen, denn diese sollten zunächst nur maximal 90 km/h fahren dürfen, was quasi der Geschwindigkeit von einem LKW entspricht. Fahranfänger könnten damit dann auf der Autobahn quasi nicht mehr überholen. Des Weiteren soll Fahranfängern eine Probezeit auferlegt werden, nach deren Ablauf sie eine erneute Fahrprüfung absolvieren sollen. Und auch Senioren, die auf ihren Führerschein nicht verzichten wollen, müssen sich laut dem Entwurf auf hohe Kosten infolge regelmäßiger Prüfungen und Untersuchungen einstellen. So soll der Führerschein ab dem 60. Lebensjahr nur noch 7 Jahre lang gültig sein. Ab dem 70. Lebensjahr wären es 5 Jahre und ab dem 80. Lebensjahr nur noch 2 Jahre. Und last but not least, der letzte große Punkt des Entwurfs, der betrifft dann eine Änderung der Gewichtsklassen. Pkw-Führerscheine der Klasse B sollen demnach künftig auf Fahrzeuge bis 1,8 Tonnen statt wie bislang 3,5 Tonnen beschränkt sein. Damit verbunden wird ein allgemeines Geschwindigkeitslimit von 110 km/h. Ja, Frau Kneißl, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also das allererste, wirklich, wenn ich Ihnen da lausche, ich bin in 1,3 Jahren, also ja, Anfang, ich bin 65 Jahrgang, bin ich 60. Ich fahre glücklicherweise sehr gut Auto. Ich lebe mich hier jetzt gerade im russischen Straßenverkehr ein und das läuft Gott sei Dank gut. Ich möchte nicht damit konfrontiert sein, dass ich dann sozusagen auf Geschwindigkeitsgrenzen, die ich respektiere im Straßenverkehr, dort, wo sie logisch fundiert sind, weil man eben die Geschwindigkeitsgrenzen hat. Aber ich möchte nicht konfrontiert werden aufgrund meines Alters. Und ich glaube, da haben vielleicht auch einige Lobbyisten und Abgeordnete des Europäischen Parlaments vielleicht völlig verschlafen, dass die 60er unsere Zeit nicht mehr mit dem 60 vielleicht von vor 30 Jahren vergleichbar sind. Ja, Menschen, die kaputt und müde von einer schwierigen Kindheit waren, weil sie die Jahrgänge der 20er, 30er Jahre waren, ja, die durch den Krieg gegangen sind. Also 60 als Grenze hier zu nehmen, beziehungsweise gehen wir jetzt mal von den Senioren weg. Und ich fühle mich alles andere als ein Senior, baue gerade alles neu auf in meinem Leben. Aber wenn Fahranfänger auf derartige Grenzen und Handicaps stoßen, ja, wie sollen sie denn zu einer Routine und zu einem erfahren, also zu einer Erfahrung des täglichen Autoverkehrs kommen. Und ich bin kein Verkehrsexperte, aber das Allerwichtigste, glaube ich, ist, um Sicherheit im Verkehr zu erzeugen, ist Routine, ist also den Verkehrsteilnehmern möglichst viel Fahrerfahrung zu ermöglichen. Also wenn ich hier ein Gesetz mit der Gesetzgebung tätig wäre, dann würde ich vielleicht anlegen mit, wie viel Kilometer fahren Sie denn im Jahr, damit Sie sozusagen wirklich Fahrerfahrung und Fahrroutine haben. Wir kennen das Schimpfwort der Sonntagsfahrer, ja, also die sozusagen nur ihr Fahrzeug am Sonntag mal rausholen und damit keine Routine haben. Aber abgesehen jetzt von meinen ersten, vielleicht etwas emotionalen Reaktionen, ist es für mich der Grundtenor, der hier hervortaucht aus derartigen Maßnahmen, man möchte das Autofahren eigentlich verbieten. Es so unangenehm und so schwierig und so mühsam zu gestalten, dass man sich sagt, also bevor ich mich jetzt auf all diese Prüfungen einlasse, auf all diese zusätzlichen Ausgaben und Strafgelder, ja, dann lasse ich es ganz bleiben und fahre vielleicht, begebe mich in irgendeine andere Möglichkeit, die jetzt nicht jedem gegeben ist, weil nicht jeder lebt im urbanen Raum mit Öffis. Aber wir kennen das Thema der 15-Minuten-Stadt, wird in einigen Städten, wie beispielsweise in Oxford, derzeit erprobt, ist auch Teil dessen, was man ja in der Pandemie erlebte, dass man sich also nur in bestimmten Radius von so und so vielen Kilometern zu bewegen hat. Und das läuft eigentlich alles auf Mobilitätsbeschränkungen hinaus. Und ich habe vor 3 Jahren ein Buch veröffentlicht zum Thema Mobilitätswende und mir damals auch so manchen Gedanken gemacht, wie sehr Mobilität ja doch in unser aller DNA steckt. Ja, wir sind erst mal seit 3.500 Jahren sowas wie sesshaft. Ja, vorher waren wir alle in irgendeiner Weise mobil und wandern. Und ich glaube, dieser Wunsch nach Mobilität in welcher Form auch immer steckt in jedem Menschen. Und wenn man das jetzt mit dem Auto wegnimmt, ja, und das Auto ist nun einmal Teil des Alltags seit bald 100 Jahren und Auto steht für Freiheit, dann schafft man vielleicht nicht unbedingt in Deutschland und in Österreich eine Revolution, aber ich kann Ihnen versichern, dass derartige Maßnahmen, wenn sie beispielsweise in einem Land wie im Iran gesetzt würden, dort die Leute auf die Straße gehen, weil das Auto ist Freiraum, ja. Im Auto kann man über alles reden, im Auto findet dort so viel statt, ja. Das Verbieten des Autofahrens, das Verbieten dieses Freiheitskonzeptes, wie gesagt, nicht unbedingt in Deutschland und Österreich, dort herrscht das große Phlegma und der vorauseilende Gehorsam, aber ich könnte mir doch vorstellen, dass das andere auf die Barrikaden treibt. Werden wir sehen, wie die Franzosen darauf reagieren.
Ja, Frau Kneißl, es bleibt spannend und es bleibt vor allen Dingen auch absurd bei all dem, was da draußen so geschieht. Für diese Woche soll es dann schon das gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für Ihre sehr kompetenten Einschätzungen und freue mich dann schon auf unsere nächste Folge nächste Woche dann.
Vielen Dank an Sie, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen Sonntag all unseren Hörern. Dankeschön.
Ja, auch an euch, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.